Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Isabel Wermke, ich bin Volontärin im Geldressort der Wirtschaftswoche und mit mir im Studio ist heute mein Kollege Philipp Frohn. Hi Philipp.
Hi Isabel.
Vor kurzem ist der Prozess um einen der größten Wirtschaftsskandale der vergangenen Jahre gestartet, OneCoin. Mit der angeblichen Kryptowährung haben die Drahtzieher schätzungsweise 4 Milliarden Dollar von hunderttausenden Anlegern erbeutet. Und OneCoin ist nicht der einzige Betrugsfall in der Kryptowelt. Wir sprechen heute darüber, warum sich im Kryptosektor so viele dubiose Geschäftemacher tummeln und wie Anleger Betrugsmaschen erkennen können. Philipp, gerade beschäftigt sich ein Gericht quasi direkt vor unserer Haustür mit dem größten Kryptobetrug aller Zeiten. Du hast dir kürzlich ja den Prozessauftakt im OneCoin-Skandal in Münster angesehen, aber die Hauptverantwortliche, die saß ja gar nicht auf der Anklagebank, oder?
Genau, richtig. Also in Münster, nur ein paar Autominuten quasi von Düsseldorf entfernt, findet gerade der Prozess um den größten Kryptoskandal, den wir jemals hatten, statt. Und wie du richtig sagst, ja, die Hauptverantwortliche, das ist die Frau Ruja Ignatova, die saß halt nicht auf der Anklagebank. Das ist natürlich ziemlich traurig für alle Geschädigten, aber angeklagt sind letztlich nur Mithelfer, die bezichtigt werden, irgendwie an dem Prozess beteiligt gewesen zu sein. Also konkret wird ihnen halt vorgeworfen, Zahlungen der deutschen Anleger, es geht da insgesamt immerhin um 320 Millionen Euro, an OneCoin Limited transferiert zu haben und das ohne Lizenz, weil man braucht halt, um Finanzdienstleistungen zu erbringen, eine Lizenz. Und ja, letztlich sitzt halt die Frau Ignatova nicht dort auf der Anklagebank, obwohl sie letztlich für den großen Betrug verantwortlich ist.
Allein in Deutschland waren das ja 60.000 Menschen, die ihr Geld in OneCoin investiert haben und weltweit etwa 2 Millionen. Wie haben Ignatova und Co. es denn geschafft, so viele Leute von ihrem Produkt zu überzeugen?
Ja, das ist halt auch die große Frage, die sich auch im Prozess da gerade alle stellen. Frau Ignatova, die wirkte jetzt auch nicht so wie so die typische Verbrecherin, wie man sich das so vorstellt. Also die hatte halt Universitätsabschlüsse in Oxford und Konstanz, wirkte also seriös. Es gab große Veranstaltungen im Londoner Wembley Stadion. Also es sieht auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz aus wie ein Betrugssystem, wenn man vielleicht auch sich nicht so gut mit der Materie auskennt, sich vielleicht auch ein bisschen blenden lässt. Aber was vor allem wichtig war, ist halt, dass es ein großes Netzwerk an Vermittlern gab, die halt das Produkt OneCoin, also diese vermeintliche Kryptowährung, mit der man so toll reich werden kann, die besser ist als der Bitcoin, dass man damit wirklich reich werden kann. Also es braucht ja vor allem Leute, die den OneCoin empfohlen haben. Und es lief dann vor allem halt über Freunde, Bekannte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Produkt gefunden habe und meinen Eltern, meinen Freunden, dir vielleicht sogar erzählt hätte, boah, Isabel, OneCoin ist voll die geile Sache, du musst da unbedingt investieren und du vertraust mir ja natürlich. Und so hat es halt sehr gut funktioniert über Jahre, dass immer mehr Anleger halt dazu kamen.
Helfen solche vermeintlich seriösen Galionsfiguren solchen Unternehmen? Gibt es das öfter?
In der Form tatsächlich weniger. Also Ignatova war da schon ein ziemlicher Einzelfall. Normalerweise sind viele Leute im Kryptobetrug eher so hintenrum, im Hintergrund. Sie treten nicht großartig auf. Das war bei OneCoin anders. Sie war ja, wie du schon sagst, auf großen Bühnen, hat tolle Reden geschwungen, alles klang super geil. Und das hat natürlich auch das ganze Produkt sehr nahbar gemacht. Und ja, das war natürlich Teil der Masche. Ne? Ist bei anderen Krypto-Betrugsfällen etwas anders.
Ja, jahrelang hat es gut funktioniert. Jetzt ist OneCoin ja schon vor Jahren zusammengebrochen. Mhm. Viele Strippenzieher befinden sich auf der Flucht, stehen vor Gericht. Ja, auf der ganzen Welt beschäftigen sich Strafverfolger damit. Aber mit OneCoin hat sich das Thema Krypto-Betrug ja noch nicht erledigt. Wie hoch ist denn ungefähr die Dimension des Schadens, der da entsteht?
Also es ist schon ziemlich immens, wie du gesagt hast. Also OneCoin ist nur ein großer Brocken, der so aufhört, weil er einfach so groß ist. Aber Kryptobetrug geht halt noch deutlich weiter. Also es gab neulich einen Report von Chainalysis. Mein Gott, diese englischen Begriffe immer. Ist halt ein Krypto-Analyse-Portal und die haben herausgefunden, dass allein im vergangenen Jahr durch Krypto-Betrug ein Schaden von 7 Milliarden Dollar entstanden ist. Das ist natürlich schon mal eine ganze Menge. Und wenn man dann noch bedenkt, dass es 81% mehr sind als im Vorjahr, dann sieht man ja, das Problem Kryptobetrug, das ist da und das wird auch tatsächlich ein Stück weit größer. Und was halt vor allem in dem Report aufgefallen ist, dass halt sogenannte Schneeballsysteme halt in Bezug auf Krypto immer häufiger auftreten.
Ja, bei einem Schneeballsystem verkauft ja eine Person etwas an eine Reihe anderer Personen, die wiederum selbst nach Käufern suchen. Quasi wie ein Schneeball, der den Hang herabrollt. Und je mehr Personen unter einem in der Pyramide sind, umso höher sind die Erträge. Das war auch bei OneCoin so. Wenn ein Anleger einen weiteren Interessenten anwarb, bekam er quasi eine Provision und wiederum auch der, der ihn angeworben hat. Das geht aber nur gut, solange immer neue Personen ins System kommen. Man hat dich ja auch schon mal versucht, in so ein dubioses Krypto-Netzwerk zu locken, oder?
Ja, genau. Also man muss sagen, ich war jetzt nicht irgendwie naiv, bin auf der Straße rumgerannt und wurde angesprochen, sondern es war tatsächlich gezielt. Ich hatte schon von vornherein gehört, dass es so ein neues Krypto-Projekt gibt, das relativ dubios sein soll, nämlich Hyperfund hieß das. Und habe ich mich mal in so Telegram-Gruppen reingesnackt, der Messenger-Dienst, den wir ja sonst irgendwie nur von Corona-Leugnern und Klimaleugnern, Rechtsextremen und ganz vielen anderen komischen Leuten kennen. Und da treiben sich halt auch irgendwelche dubiosen Finanzjongleure halt rum, unter anderem halt die von Hyperfund. Ja, ich habe mich da mal ein bisschen da umgesehen und wollte wissen, ja, was passiert da und wie werde ich da an das Produkt rangelockt? Das große Versprechen war nämlich, ja, du vervielfältigst hier deinen Einsatz innerhalb kürzester Zeit, ist natürlich auch immer direkt so ein Alarmsignal. Und auch die Umwerbung, die Hyperfund gemacht hat, war natürlich maximal unseriös. Also hieß es dann, ja, wir machen pro Tag mehrere Milliarden Euro Gewinn. Also zum Vergleich, die Deutsche Bank hat im letzten Jahr vor Steuern irgendwie 3,4 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Dass das nicht so ganz hinhaut, sollte auf der Hand liegen. Aber wir haben da gesehen, Kundenfang bei Hyperfund funktionierte über soziale Netzwerke super gut. Sie haben dann mindestens 50.000, wahrscheinlich noch mehr Anleger aus der ganzen Welt halt investiert und es scheint so, als wäre das Projekt jetzt schon gegen die Wand gefahren, weil du hast ja gerade schon gesagt, ein Schneeballsystem geht halt nur so lange gut, solange Leute immer mehr Geld reinschieben und die Rendite an die unten stehenden Anleger in Anführungsstrichen ausgezahlt werden kann. Und das war halt nicht so.
Das heißt, Social Media und diese Plattformen, die du gerade erwähnt hast, sind ein wichtiges Akquisitionsinstrument, um Leute anzuwerben und man sollte bestenfalls stutzig werden. Angenommen, ich werde jetzt für sowas angeworben. Wie erkenne ich denn möglichst schnell, dass es sich bei dem Krypto-Projekt um Betrug handelt?
Ja, wie erkenne ich am besten, dass es sich um Krypto-Betrug handelt? Also es gibt ja verschiedene Methoden, mit denen halt diese Betrüger versuchen, an das Geld der Anleger halt zu kommen. Erstens halt über Kundenfang, über soziale Netzwerke, wo also irgendwie so eine Art emotionale Bindung halt zu den Leuten aufgebaut wird und total die tollen Geschichten erzählt werden. Aber das Ganze funktioniert auch noch auf eine andere Weise, nämlich über irgendwelche Portale im Internet. Also man googelt zum Beispiel mit Krypto reich werden, weil man gesehen hat, komm, der Bitcoin-Kurs ist zumindest bis letztes Jahr ziemlich durch die Decke geschossen und landet dann auf irgendwelchen Fake-Seiten, die aussehen wie bekannte Nachrichtenportale. Also zum Beispiel Focus, Zeit Online, ich glaube von der Wirtschaftswoche gibt es das noch nicht. Und oft tritt das in Kombination auf mit zum Beispiel der Vox-Sendung Höhle der Löwen. Dann grinsen einen Frank Thelen oder manchmal auch Angela Merkel halt ins Gesicht und sagen, okay, mit diesem Krypto-Projekt kannst du total reich werden, ist natürlich alles Fake. Ja, und dann landet man halt auf irgendwelchen Trading-Plattformen und das Geld ist im Zweifel weg.
Okay, angenommen, die Seiten sehen ein wenig seriöser aus als die mit Frank Thelen und Angela Merkel. wie kann ich denn überhaupt sicher sein, dass ich mein Geld letztendlich nicht an Betrüger gebe? Gibt es da bestimmte Marker oder Handelsplattformen, die besonders seriös sind?
Genau, also darauf sollte man auf jeden Fall achten, dass ich nicht auf diese Fake-Seiten reinfalle, sondern halt erstmal, man sagt immer in der Kryptowelt, do your own research. Also informiere dich unbedingt, bevor du halt irgendwo investierst. Und ist jetzt vielleicht auch ein guter Hinweis, um unseren Risikohinweis mal unterzubringen. Also das gilt ja allgemein, investiert, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht in irgendwelche Produkte, die ihr nicht versteht, sondern schaut euch vorher an, was das Produkt beinhaltet, wer dahinter steckt vor allem. Und du hast ja gerade auch noch gefragt, ja, gibt es irgendwelche Plattformen, über die es halt besser läuft, wo ich halt nicht in Gefahr laufe, dubiosen Leuten mein Geld in die Tasche zu schieben. Ja, gibt's natürlich. Es gibt lizenzierte Börsen wie Kraken oder auch Coinbase.
Geht es nicht eigentlich gegen den Grundgedanken der Kryptowelt, wenn man über zentrale Handelsbörsen handelt und nicht sein eigenes Wallet?
Ja, total. Also so die Hardcore-Krypto-Fans werden sagen, ja, nee, was soll das? Pack deine Coins bitte auf eine separate Wallet, also wo nur du halt den Zugang hast zu dieser digitalen Geldbörse und eben nicht auf irgendwie so eine zentrale Plattform wie Coinbase. Weil zum Beispiel, wir haben ja alle gesehen, Coinbase, der geht's jetzt nicht ganz so gut. Da kam ja im Mai ja auch die Frage auf, was ist denn überhaupt, wenn Coinbase insolvent ist, ist da mein Geld weg? Und dem gehe ich dann natürlich aus dem Weg, wenn ich meine eigene Wallet habe, wo kein Intermediär dazwischen ist. Also wie du sagst halt, die Grundidee halt, der Kryptowelt, ne?
Lizenzierte Plattform, schön und gut, aber wie erkenne ich denn genau, ob eine Plattform wirklich auch von staatlicher Stelle empfohlen werden würde, also ob das wirklich auch die Aufgabe erfüllen darf?
Da gibt es halt eine ganz gute Variante, nämlich um zu gucken, ob überhaupt das Unternehmen Finanzgeschäfte anbieten darf. Gerade in der Kryptowelt ist es ja oft so, dass da irgendwelche merkwürdigen Gestalten anfangen, auf den Hype aufzuspringen und halt Trading-Plattformen initiieren, was sie gar nicht dürfen. Also sie haben schlicht keine Lizenz dafür. Wie es halt zum Beispiel bei OneCoin war, haben wir gerade drüber gesprochen. So ist es halt auch bei vielen anderen Unternehmen, dass sie die Geschäfte einfach nicht anbieten dürfen. Und um halt solche Plattform auf den Markt zu bringen, brauche ich halt eine Lizenz von der BaFin, von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Ja, und wenn ich die nicht habe, darf ich es eben nicht und dann sollte ich natürlich als Anleger auch besonders stutzig werden. Und was kann ich da als Anleger tun, wenn ich zum Beispiel irgendeine Seite gefunden habe, wo ich sage, okay, die wirkt auf mich einen seriösen Eindruck, hier würde ich mein Geld anlegen, dann sollte man trotzdem nochmal auf der Seite der BaFin gucken, denn die listet halt alle Unternehmen, die halt in Deutschland aktiv sein dürfen, ist halt so ein erstes in Anführungsstrichen Gütesiegel. Wobei man auch da sagen muss, ja, es gibt auch Betrüger, die halt versuchen, Coinbase, Kraken, Binance zu imitieren. Quasi du denkst, du bist auf deren Seite, aber tatsächlich ist es halt nicht die Seite von Coinbase, sondern irgendein Duplikat von einem Betrüger.
Es gab ja schon früh die Kritik von Regulatoren und Behörden, dass OneCoin ein Schneeballsystem ist und ja, eigentlich schon fast kurz nach Erfindung.
Ja.
Aber der
Zusammenbruch, aber da hat leider keiner drauf gehört, so großartig. Ne? Viele haben immer weiter investiert, so was der Staat sagt, gerade in Bezug auf Krypto, ist ja eh alles Müll.
Okay, also das heißt, haben da Kontrollinstanzen versagt oder sind die einfach unzureichend ausgebaut bisher?
Ja, ist eine schwierige Frage natürlich. Wir haben es bei Wirecard gesehen, natürlich auch personell unterbesetzt. Sie kann gerade in einem Markt wie Krypto, wo es immer mehr Betrug gibt, wo es immer mehr Verdachtsmeldungen gibt, gar nicht so schnell hinterher sein und hat es vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm im Jahr 2015, 16, als das ganze Thema Krypto ja noch vollkommen neu war. Und es ist natürlich auch ziemlich schwierig, gegen diese Unternehmen vorzugehen. Also OneCoin zum Beispiel hat ja, obwohl ja Frau Ina Tova in Deutschland gewohnt hat jahrelang, sie ist in Deutschland zur Schule gegangen etc., hatte das Unternehmen hier gar keinen Sitz, sondern in Dubai, irgendwo in Mittelamerika war es, glaube ich, und noch irgendwo anders, also wo es halt deutsche Behörden gar nicht so leicht einen Riegel vorschieben können.
Mhm.
Das ist halt ein großes Problem und das sieht man halt im Kryptomarkt sehr oft, dass zwielichtige Anbieter natürlich nicht irgendwo im Impressum, das es in der Regel ja gar nicht gibt bei diesen Plattformen, sagen, okay, wir sitzen jetzt hier aber in Berlin auf der Straße XY, bitte kommt vorbei, liebe BaFin, sondern dass es halt schwierig ist, da überhaupt einen Riegel vorzuschieben.
Bei OneCoin hat es ja gar nicht wirklich eine Preisbildung auf Angebot und Nachfrage gegeben. Und OneCoin war auch nie öffentlich handelbar. Der Kurs konnte einfach von den Mitarbeitern beliebig dargestellt werden.
Genau.
Wie kann das sein? Und vor allem, ist das ein Ding in der im Kryptobetrug?
Ja, also normalerweise ist ja so, dass ja, wie du sagst, Preis von Bitcoin und Co. ja durch Angebot und Nachfrage ja betrieben werden. Da war es jetzt nicht so. Mitarbeiter konnten das im Prinzip ganz händisch einfach manövrieren, damit die Anleger einfach dachten, okay, aus meinem Investment ist jetzt viel, viel mehr geworden. Und dann halt auch motiviert sind, noch weiteres Geld nachzuschießen. Ja, das ist natürlich möglich und das wird es wahrscheinlich immer häufiger geben. Aber widerspricht natürlich auch so dem Grundgedanken, dass es halt keine öffentlich einsehbaren Datensätze gibt, sage ich mal. Also beim Bitcoin, der basiert ja darauf quasi, dass ich Einsicht habe in Blockchain-Daten. Es soll möglichst große Transparenz geboten werden. Und das hatte ich da halt nicht. Und das ist halt natürlich ein großes Problem für Anleger.
Und was ist jetzt letztendlich mit den Anlegern? Können die ihr Geld zurückbekommen? Und wie schaut das generell aus, wenn ich Opfer eines Kryptobetrugs geworden bin? Mhm. Ist es möglich, mein Geld wiederzubekommen?
Ist schwierig, aber teilweise möglich. Also wenn wir uns mal OneCoin anschauen, das Ganze war ja ein Schneeballsystem, wurde ja auch von verschiedenen Instanzen schon früh so gewertet. Und ein Schneeballsystem ist in Deutschland faktisch einfach illegal. Wenn ich jetzt ein Schneeballsystem bewerbe, heißt also, ich empfehle dir zum Beispiel dieses Produkt und es ist hinterher klar, okay, nee, das ist ein Schneeballsystem. Es gab keine Dienstleistungen, die ich quasi beworben habe, sondern es ist einfach nur ein Konstrukt, das auf Nutzerwachstum zielt. Dann kann ich dafür haftbar gemacht werden. Du könntest mich dann also verklagen, wenn ich dir es empfohlen habe. Ja, es ist also möglich, Geld zurückzubekommen, aber die Frage ist natürlich ja, wer wird denn da großartig Klage erheben, wenn man von Freunden angeworben wurde und vielleicht selber noch Leute weiter das Produkt OneCoin empfohlen hat. Da könnte ja tatsächlich letztlich auch selber angeklagt werden. Wenn wir jetzt nochmal auf den Prozess da in Münster schauen, da ist es so, dass tatsächlich auch von BaFin und der Staatsanwaltschaft Bielefeld insgesamt 33 Millionen halt von den mutmaßlichen Mithelfern eingefroren worden sind. Das könnte natürlich an die Anleger verteilt werden, aber ja, sind ja letztlich auch nur um die 10% der Schadenssumme von deutschen Anlegern. Also es ist ziemlich schwierig. Und an die Betreiber direkt zu kommen, zum Beispiel Ruja Ignatova oder von anderen Kryptobetrugsfällen, das ist teilweise auch unmöglich, weil die haben ja kein Impressum, die sind teilweise untergetaucht. Ich habe ja keine Möglichkeit, sie direkt anzuklagen. Dementsprechend ist halt der juristisch einfachere Weg, meine Vermittler quasi zu verklagen. Aber wie gesagt, das ist dann halt oft sehr schwierig.
Zum Ende der Folge würden wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, noch bitten, uns mitzuteilen, ob euch die Börsenwoche gefällt und was wir besser machen können. Die Umfrage findet ihr unter vivo.de/zufriedenheit und im Link unten in den Shownotes.
Ja, Isabel, dann vielen Dank, dass du heute mit uns im Studio warst. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Danke ebenfalls. Ja. Ich hatte auch Spaß.
Super. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Bis zur nächsten Woche und Düsseldorf aus Düsseldorf.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.